Herzlich willkommen zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich wieder mit dabei heute in einem Burberry Trenchcoat mit karierter Beckham-Hose und Dewberry of Ireland-Stiefeln, dem Wetter angepasst.
Dirk Schwitzke, ich grüße euch. Ich frage mich jeden Donnerstag, warum ich morgens aufstehe. Und jetzt ja, bei der Begrüßung weiß ich, ist alles klar. Dafür hat es sich gelohnt.
Außerdem merkt man auch langsam die Hinleitung, dass wir diesen Podcast sozusagen erweitern wollen in Richtung Man-Fashion. Und dadurch, dass du ja so ein Fashion-Victim bist, jedes Mal immer adrett angezogen und sozusagen den Wettergegebenheiten angepasst, dachte ich dann halt, kann man ja so langsam hinarbeiten. Vielleicht machen wir noch einen vierten Teil rein, da können wir dann sozusagen Dirk Schwitzkes Fashion-Tipps oder sowas mit reinnehmen.
Allein das Verb, das Adjektiv adrett sagt schon viel über deine Generation aus.
Ja, na klar. Gibt es das Wort noch?
Bestimmt. Müssen wir unsere Mütter fragen, ob wir es
Naja, gut. Wollen wir jetzt erstmal weg von dem Geplänkel rund um Wortanwendungen und Fashion-Tipps von dir. Wie gesagt, vielleicht bauen wir die irgendwann mal im vierten Teil ein. Gehen mal hin zu einem deiner Lieblingsanlageländer, und zwar China. Da habe ich mich schon besonders gefreut, als ich das Thema hier aufgerufen habe. Ich wusste schon deine Reaktion. Da tut sich ja seit einigen Tagen was. Also wir haben Notenbanksitzungen gesehen von der People's Bank of China mit Leitzinssenkungen. Wir haben Liquiditätsspritzen für die Finanzmärkte gesehen. Wir hatten politisches Geplänkel bzw. Stimuli gesehen, die ebenfalls nochmal die Bankenlandschaft unterstützen sollen. Der Hang Seng Index reagiert, Shenzhen, der CSI 300, ebenfalls reagiert, luftige Höhen erklommen, also zumindest mal aus dem Kellerloch rausgekrochen und mittlerweile auf Südtoron-Niveau. Wie siehst du das? Ist das sozusagen Möglichkeiten, potenzieller Highflyer für 2024 und sogar für 2025 zu sein, oder bleibst du bei Nummer 36 auf der chinesischen Speisekarte hängen?
Ich bin ja fasziniert zu hören, dass du sagst, du wusstest schon, wie ich darauf reagieren würde. Dabei weißt du ja bis jetzt nicht, wie ich darauf reagiere.
Nein. Ich bin gespannt.
Also, wir haben da gestern einen massiven Kursanstieg erlebt, basierend auf Aussagen, vor allem, dass die staatliche Regierung von staatlicher Seite das Bankensystem mit einer massiven Finanzspritze unterstützt werden soll, in Höhe von 142 Milliarden US-Dollar soll das Bankensystem unterstützt werden, und das hat dazu einer deutlichen Stabilisierung bzw. einem deutlichen Kursanstieg gesorgt, der mehr oder weniger die Verluste der letzten 6, 7, 8 Monate revidiert hat. Aufs Jahr gesehen sind wir an dem Markt immer noch im Minus. Und wir müssen mal gucken, vor welchem Hintergrund das zu sehen ist. Also letztendlich ist es sicherlich so, sage ich auch immer wieder, weil ich hier als der China-Kritiker gelte, das Land hat sicherlich mittel- und langfristig, jetzt über Jahrzehnte gesehen, eine sehr, sehr gute Zukunft vor sich. Und wird sicherlich mit großer Wahrscheinlichkeit wieder die Stellung in der Weltwirtschaft und in der Welt erringen, die es in den meisten Jahrhunderten der letzten 2000 Jahre auch hatte. Aber kurzfristig denke ich doch, dass da einiges systemisch im Argen liegt. Und die chinesische Führung mit ihrem jetzigen Kurs, der mit strukturellen, demografischen und ökonomischen Problemen im Land verbunden ist und damit verbunden ist zusätzlich, dass man geopolitisch, außenpolitisch auf Krawall gebürstet ist und die USA an allen möglichen Fronten herausfordern möchte, sicherlich dazu führen wird, dass es kein sicheres Investmentland ist. Mhm. Was es jetzt kurzfristig bedeutet, ob wir eine Fortsetzung des massiven Anstiegs der letzten paar Stunden oder der letzten Tage sehen werden, wage ich nicht zu prognostizieren. Also im Grunde muss man schon sagen, China ist zumindest, selbst wenn man mal das geopolitische Risiko ausklammert, was man nicht tun sollte, ist sicherlich in einer schwierigeren Lage als viele andere Schwellenländer. Und auf der anderen Seite kann man sehen, dass Schwellenländer insgesamt grundsätzlich von einem Zinssenkungszyklus in den USA profitieren. Je niedriger die Zinsen in den USA sind, desto besser ist das für Schwellenlandwährungen und für Schwellenländer. Von daher werden dadurch Schwellenländer insgesamt tendenziell, ceteris paribus, als Investmentziele attraktiver, auch für westliche Investoren, aber man muss eben immer sehen, welche Länder da aktuell gerade gut aufgestellt sind. Und da sehe ich, dass zum Beispiel Indien, das im Moment ja groß gehypt wird, und auch andere Länder deutlich besser dastehen. Und auch unabhängig von dem Zyklus, was man natürlich immer sehen, wenn man sich mal langfristig das anguckt, für die letzten Jahrzehnte, wie stark ist die chinesische Wirtschaft gestiegen? Ich habe jetzt mal geguckt, von 1995 bis heute um etwa auf das 24-fache nominal, während die Shanghai A-Aktienindex in der Zeit nur um etwa das Vierfache oder Fünffache gestiegen ist. Mhm. Also man partizipierte als ausländischer Investor an solchen Erfolgsstories nie 1:1 und manchmal auch gar nicht. Beispiel Vietnam wäre auch ein Zeichen, wo man das sehen kann. Im Moment anders, besser sieht es im Moment aus in Indien. Das wird als Investmentland ja im Moment auch gehypt. Ich würde vielleicht auch mittelfristig erstmal als schöne, bessere Initiative, bessere Anlageziele sehen in den Emerging Market Indizes der großen amerikanischen und westlichen Fondsanbieter und Indexanbieter. Gewinnt Indien zulasten Chinas auch immer mehr an Gewicht, wobei man sagen muss, Indiens Aktienmarkt ist relativ hoch bewertet auf KGV-Sicht. Mhm. Das muss man auch bedenken. Was China betrifft, wäre sicherlich vielleicht ein schöner Trade. Vielleicht liegen wir auch in einem Jahr deutlich höher als jetzt, aber ich würde sagen, das Chance-Risikoprofil von China als Investmentland ist nicht übermäßig günstig weiterhin.
Na, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du noch so bullisch oder so positiv klangst gerade am Anfang, als du darauf hingewiesen hast, die Wachstumsperspektiven in China, weil da sehe ich eher so ein bisschen den Fluch und Segen. Das Problem ist ja, dass wir global, also aus meiner Sicht heraus ja theoretisch den Kuchen ja größtenteils verteilt haben. Also wir haben die EWU, wir haben eben den amerikanischen Raum und wir haben eben den asiatischen Raum. In Asien ringen sozusagen Indien und China Vorherrschaft der bevölkerungswachstumsstärksten Länder. Und da liegt dann für China auch schon so ein bisschen der Fluch und Segen dicht beieinander. Also man hatte ja vorher immer die Dienstleistung bis Anfang, was war das, 2012, 13 rum, so als Werkbank der Welt, also sprich alle Siemens, Porsches, Mercedes und amerikanische Firmen dieser Welt sind nach China gegangen, haben dort ihre Produkte günstig produzieren lassen, haben die dann sozusagen in die Länder wieder zurückgeholt und dort teuer verkauft. Also das, was früher die DDR für Deutschland und Ikea, glaube ich, war, ist jetzt China weltweit.
Provokativer Vergleich.
Genau, aber nicht hinkend.
Auch kommunistisch regiert.
Ist China sozusagen lange Zeit für die anderen großen westlichen Industrienationen gewesen. Was wir dann gesehen haben, ist den Fokus eben auf die Binnenkonjunktur. Das heißt, wir hatten dann eben eine starke Förderung gesehen. China hat sich darauf besonnen, eben nicht mehr nur die Dienstleistungen oder Dienstleister für andere Länder zu sein, sondern eben eine starke Binnenwirtschaft zu fördern, was auch gut gegangen ist lange Zeit. Was aber das Problem hatte, dass wir dann, was wir oftmals sehen, du hast ja auch gerade gesagt, dieses Wachstum der Wirtschaft um das 24-fache hat sich eben nicht im Aktienmarkt wiedergespiegelt, sondern im Immobilienmarkt sehr stark. Wir haben also da Blasenbildung gesehen, weil eben die chinesische Kultur an sich einen anderen Stellenwert für Immobilien hat. Also ich hatte dazu auch mal eine Sondersendung gemacht, auch mit jemandem, der sich sehr gut mit chinesischer Kultur auskennt. Und der hat eben auch nochmal darauf hingewiesen, dass eben in China das so ist, du kaufst dir halt erstmal eine Immobilie für dich, dann für deine Eltern, dann für deine Verwandten und der Hang geht also zur Viert- und Fünftimmobilie, weil man das dann erst für sozusagen Vermietungszwecken, also wirklich zum Kapitalerziehung oder Renditeerzielung nimmt und davor guckt man, dass man sich selber absichert, dass man die Eltern absichert, dass man im Endeffekt dann Verwandte nochmal absichert und dadurch dann sozusagen so eine Art Pufferzone schafft. Was natürlich jetzt auch tückisch ist und vielleicht auch für viele nachvollziehbar, wenn eben genau dieser trügerische Pufferbereich zusammenbricht, weil eben der Immobiliensektor lichterloh in Flammen steht, dann hat man natürlich was anderes zu tun, als sich ein neues Smartphone zu kaufen, sondern wird natürlich eher tendenziell gucken, wie kann man da aus dieser Misere rauskommen und wie schwierig oder wie kriegt man das hin, dass diese erworbene Immobilie in irgendeiner Form den Wert erhält oder beziehungsweise man die weiter finanzieren kann. Und das ist so ein bisschen der Punkt und deswegen vielleicht auch nochmal zur Klarifizierung, warum eben diese Maßnahmen, die wir momentan sehen, so stark auf den Immobiliensektor und so stark auf den Finanzsektor abzielen. Jetzt vielleicht nochmal zu deiner Ehrenrettung, was ich auch nicht machen würde, ist, ich würde never ever in Banken, Finanz- und in Immobilienwerten in China investieren, weil...
Wie großzügig von dir.
Ja, das ist so ein bisschen für mich wie so ein endfälliger Optionsscheintäter, 3 Tage und dick aus dem Geld, also... Da weiß ich nicht, da sprechen einfach viele, viel zu viele Dinge dagegen, sowohl eben gerade die Kausalität bzw. das Gerüst im Immobiliensektor, als auch, dass es halt einen gigantisch großen Schattenbanksektor gibt und der eben sehr, sehr, na, sagen wir mal, laissez-faire reguliert wird und auch die Bilanzierungspraktiken gerade im Finanzbereich in China alles andere als gut sind. Also da gibt es sehr, sehr viele Loopholes, sehr viele Schlupflöcher, wo man als Unternehmen durchkommt, und eben der Schattenbanksektor, will ich jetzt gar nicht zu sehr ausführen, da müsste man eine ganze Sendung drüber machen, ist halt so, dass halt hier man hat es bei Evergrande zum Beispiel gesehen, dem Konzern, der hat ja alles Mögliche finanziert, irgendwie erneuerbare Energien, Automobilunternehmen, Tochtergesellschaften, die in diesem Konglomerat mit drin waren, obwohl es ein Immobilienkonzern ist, und das ist so ein bisschen das Problem. Also insgesamt schwierig, ja, ich denke aber, China reizt tatsächlich schon so ein bisschen als Depotbeimischung aus meiner Sicht. Also wenn ich ein gut diversifiziertes Portfolio habe, dann kann ich natürlich auch sagen, so weiß ich nicht, was, man nimmt ein paar Prozentpünktchen, also ein niedriger einstelliger Bereich, und mischt das sozusagen unter, weil ich glaube auch, dass man natürlich an China erstmal keinen Weg dran vorbeigehen wird, weil eben dieser Wachstumsdrang da ist, aber der eben auch eingedämmt wird, wegen Fluch und Segen liegen eben dicht beieinander, weil natürlich die USA und andere Länder versuchen, die so ein bisschen einzugrenzen, aber trotzdem sind halt Chancen da. Und ich könnte mir vorstellen, dass dahingehend dann doch mal so ein bisschen der Deckel nochmal wegfliegt. Also von daher für 2025 aus meiner Sicht heraus, ich meine, ich bin ja eh bullischer für China eingestellt als du, ich sehe die tatsächlich als interessantes Anlageland, würde aber nicht Haus und Hof drauf setzen. Also ich würde da jetzt nicht sagen, volle Lotte rein da. Das ist mir dann auch zu riskant, aber ansonsten als Depotbeimischung durchaus interessant. Mhm. Kommen wir mal auf ein Land zurück, was eher so dein Gusto ist, die USA. wenn man da so sieht, Konsum lässt langsam nach, also es kommen eigentlich kaum, also sehr, sehr wenig positive Signale. Ist natürlich die Frage, US-Fed übernehmen sie, also sprich, wie schätzt du die Situation in den USA ein? Kann die Not oder die Leitzinssenkung, ja die Not, kann die Leitzinssenkung in den USA tatsächlich den Konsum wieder anschieben, oder ist es tatsächlich so, jeder hat 3 Fernsehgeräte, jeder hat 4 Smartphones, jeder hat 2 Autos, was soll noch gekauft werden? Wie ist deine Einschätzung dazu?
Also was den Konsum in den USA betrifft, und das ist ein bisschen ähnlich vielleicht auch bei uns, kann man sagen, dass so ein bisschen diese sogenannte K-Shape Recovery ist, also ein Aufschwung, der sich unterschiedlich entwickelt, und zwar für diejenigen, die eher wohlhabender sind, für die wohlhabendere Hälfte der Bevölkerung geht es aufwärts, und die sind nach wie vor konsumstark und können auch trotz der gestiegenen Inflation genug konsumieren, und die einfachen Konsumenten können eben weniger konsumieren und müssen alles, was eben nicht lebensnotwendig ist, alles, was keine Lebensmittel sind, aufschieben, wo dann insbesondere solche Anbieter für Low-Budget Textilien und Low-Budget Möbel wie Dollar Tree und Dollar General gelitten haben. Das war zu den Rahmenbedingungen. Was macht die Fed? Die Fed ist im Grunde jetzt in einen Zinssenkungszyklus eingestiegen, obwohl die Inflation nach wie vor über 2% liegt und obwohl die Regierung, also die fiskalische Seite, ohnehin schon stark auf dem Gaspedal steht und unabhängig von davon, wer ins Weiße Haus einzieht nächstes Jahr, weiterhin drauf stehen wird. Also die US-Verschuldung ist so hoch wie fast, wie eigentlich nie zu Friedenszeiten. In Kriegszeiten gelten immer andere Regeln, was das betrifft, nicht nur was das betrifft. Und trotzdem lockert die Fed auch noch die Geldpolitik. Das ist natürlich tendenziell Wirtschaft ankurbelnd. Die Wirtschaft an sich nominal läuft in den USA auch gut. Es ist nur so, dass gerade die Durchschnitts- und Geringverdiener wegen der gestiegenen Inflation wenig davon mitbekommen. Die Inflationsrate sinkt zwar, aber das bedeutet ja nur, dass sie von dem höheren, das ist ja die erste Ableitung, dass die Preise von dem höheren Niveau nicht mehr so stark weiter steigen. Mhm. Und da muss erstmal die Lohnentwicklung hinterherkommen. Man hört jetzt von Lohngehaltsverhandlungen von 30% oder 40% bei Boeing-Beschäftigten, oder bei den Autobeschäftigten waren es dann auch 25% oder 30% oder 40%. Das ist aber immer nachgeholte Lohnerhöhung für mehrere Jahre, die dort verhandelt werden. Aber im Moment muss man nach wie vor sehen, dass die nicht gut verdienenden, die weniger gut verdienende Hälfte der US-Bevölkerung nach wie vor kein starkes Konsumverhalten aufweisen kann, wegen der gestiegenen Inflation, sie eben zu viel für Nahrungsmittel brauchen, was auch die eine oder andere originelle Idee, die im US-Wahlkampf jetzt kommuniziert wird, betrifft. Also zum Beispiel den Nahrungsmittelpreis, die Nahrungsmittelpreisbremse, die Kamala Harris verkünden will, ist auch, trägt eben auch Rechnung, dass eben gerade die einfachen Leute, die sie braucht, in den entscheidenden Swing States darunter gerade leiden.
Haben wir hier auch gehabt, die Erdgaspreisbremse.
Ja, das, da ist die deutsche Regierung immer sehr innovativ, wenn es darum geht, planwirtschaftliche Elemente einzuführen, um Marktverwerfung zu korrigieren.
Ja, gut, also ich denke, ja, ist ein spannendes Thema, weil ich sehe es genauso wie du. Ist natürlich auf der einen Seite, haben wir auch von der fiskalpolitischen Seite einen unheimlichen Nachholbedarf. Also die ganzen Gelder, die damals freigegeben wurden, die sind noch nicht ausgegeben. Da kann also noch ein bisschen was kommen. Der Punkt ist natürlich der, dass wir halt nicht in einem Szenario sind, wo man sagen kann, die Inflation hat sich dahingehend schon so stark abgekühlt, dass diese Effekte, die wir jetzt sehen, nicht mehr positiv oder negativ, je nachdem, welche Sichtweise man nimmt, eben auf die Inflationsentwicklung einwirkt. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel die Gewerkschaften um die Ecke kommen und die natürlich dann die höheren Löhne einfordern, ist das sozusagen ja wieder Wasser auf dem Mühlrad sozusagen der Inflationsentwicklung, weil natürlich die Unternehmen dann sagen, okay, dann müssen wir die Preise für Dienstleistungen und Produkte wieder annehmen. Zusätzlich, wenn eben jetzt diese Gelder aus dieser Infrastructure Bill, ich glaube 1,7 Billionen US-Dollar oder sowas, sind das also gigantisch große Summe noch, wenn die also jetzt in die Märkte kommen, dann hat man das ja ähnlichen Effekt. Das heißt also, die Unternehmen merken, ah, okay, da kommt wieder frisches Geld. Das heißt, wir können, die Nachfrage steigt, wir können unsere Produkte entsprechend teurer machen oder Dienstleistungen, und da hat man wieder den nächsten Effekt. Und das trifft dann natürlich wieder genau die Schicht, die ja davon sowieso schon ohnehin am meisten betroffen ist, also die Mittelschicht und oder die untere Schicht. Und die werden dann natürlich auch tendenziell wieder eher weniger konsumieren können. Also da beißt sich für mich so ein bisschen die Maus oder die Katze in den Schwanz. Ich finde es halt wirklich schwierig momentan zu sehen, dass wir diese Effekte, die man eben jetzt mal in der Notenbank so herbeibrüllt oder herbeisehnt, wirklich sehen werden. Also ich glaube, hier kann sich einiges umkehren. Und ich sehe da schon noch ein paar größere Risiken in den kommenden Monaten eben für die Inflationsentwicklung in den USA als auch natürlich in der EWU, weil die ähnlichen Mechanismen haben wir ja hier auch. Also das ist ja nicht nur auf die USA begrenzt, sondern wir sehen das hier auch. Und wie gesagt, und der nächste Aspekt ist einfach der, okay, klar, die Leute werden dann vielleicht wieder höherpreisige Produkte des täglichen Bedarfs holen, aber trotzdem wird natürlich die Nachfrage nach einem 4., 5. oder 6. Smartphone einfach, denke ich mal, tendenziell nicht vorhanden sein. Und dahingehend sowieso ein klassisches Problem, was sich aber auch in den nächsten Jahren natürlich entladen wird. Aber jetzt waren wir schon so ein bisschen, ich habe gerade die geschickte Überleitung nach Europa ja schon gebracht.
Sehr geschickt.
Oder?
Sehr geschickt.
Europa bleibt schwach. Also hier sehen wir auch eher Wirtschaftsdaten, die nicht unbedingt darauf hindeuten, dass wir hier eine schnelle Erholung sehen. Natürlich gucken jetzt alle nach China, natürlich gucken alle und hoffen, dass eben durch die Entwicklungen in China, durch die Stimulationsprogramme, die dort sind, auch was auf die europäische Wirtschaft abfärbt. Aber wir haben in der letzten Ausgabe ja schon öfters mal gesprochen, wir haben strukturelle Probleme, wir haben also viele Dinge, die erstmal vorher gelöst werden können. Was für Faktoren müssen sich denn deiner Meinung nach ändern, damit wieder Schwung in die europäische, / deutsche Konjunktur, deutsche Wirtschaft kommen kann?
Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Die deutsche Konjunktur oder die europäische Konjunktur?
Suchst du aus, was dir näher liegt.
Nein, also der erste Teil der Antwort ist, es ist ein bisschen, Europa ist ja relativ heterogen. Viele andere Länder laufen ja deutlich besser. Auch 23, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, liefen Frankreich und Italien von der Wirtschaftsentwicklung besser. Spanien sehr positiv und andere kleinere Länder auch. Und vielen anderen europäischen Ländern bestehen auch realistische Hoffnungen auf signifikante Konjunkturerholung im Jahr 2024, 2025 und in den nächsten Jahren. Was Deutschland betrifft, stand Deutschland in den letzten Jahren ein bisschen in einem perfekten Sturm. Also das gesamte deutsche Geschäftsmodell, wir exportieren Güter vor allem nach China, produzieren sie mit der Energie, die wir durch billiges russisches Gas bekommen, und geben wenig Geld selbst für unsere Verteidigung aus, sondern lassen uns auf Kosten der Ursteuerzahler beschützen, dass dieses Geschäftsmodell mehr und mehr zerbröselt. Und China schwächelt als Absatzmarkt. Gleichzeitig macht uns China in unseren Kernindustriebranchen Konkurrenz, zum Beispiel Automobil und so weiter. Energie, die ohnehin in Deutschland schon immer teurer war, wird durch politische Entscheidungen noch teurer. Und die Rahmenbedingungen, also die angebotsseitigen Rahmenbedingungen für das Wirtschaften in Deutschland, werden eben an vielen Stellen nicht günstiger, gerade für das produzierende Gewerbe, das in Deutschland für die deutsche Volkswirtschaft eine deutlich größere Bedeutung hat als für dienstleistungsorientierte Volkswirtschaften wie die USA oder das Vereinigte Königreich. Was bedeutet das jetzt? Also für Deutschland denke ich, da kann man unterschiedlicher Ansicht sein, dass da wirklich angebotsorientierte Reformen eine klare politische Vorgabe, wie man welche Rahmenbedingungen man der Wirtschaft aufzeigen will, fehlt und einige, ich sag mal, low-hanging fruits könnten leicht zum Beispiel im Bereich der Energiepreise geerntet werden von Deutschland, wenn Deutschland eben nicht in so vielen Bereichen ja, als Geisterfahrer gegen den Strom schwimmen würde, bei der Industrie und bei der Energiepolitik, bei Fragen wie einigen Wissenschaftsbereichen und in der Sicherheits- und Außenpolitik. Und dass es eigentlich grundsätzlich Deutschland das Fundament hat, aber es ein bisschen durch unklare politische Führung ein bisschen zerbröseln lässt und viel Abwanderung gestattet. Auf der anderen Seite kann man dann natürlich sehen, das Ganze im Hinterkopf behaltend, dass wir ja im Grunde in einer Währungsunion sind, für die wir eigentlich als Deutschland immer ein Störfaktor waren, weil wir zu wettbewerbsfähig waren, weil wir zu stark waren für die anderen Währungsunionspartner. Und das könnte man dann eventuell so interpretieren, dass wir durch diese Politik den Schwächeren ein bisschen Raum zum Aufholen geben. Die Währungsunion ist im Grunde ja, wenn man es ehrlich betrachtet, eine Weichwährungsunion. Und ganz Europa, die Eurozone ist ein bisschen so in der Lage, wie früher Italien in der Lira war. Mhm. Die hatten einen schwachen Süden und einen starken Norden. Der Süden war ein bisschen wie Griechenland, der Norden war ein bisschen wie Baden-Württemberg. Und die lebten im Grunde, der Norden, der starke Teil Italiens lebte davon, dass die Lira wegen der gesamtdurchschnittlichen Wirtschaftskraft Italiens immer stärker abwertete und sie deshalb immer bessere Exportbedingungen vorfanden durch die Schwächung der Wirtschaft. Mhm. Und in dieser Situation ist ein bisschen Deutschland, wie früher Norditalien, dass wir im Grunde dadurch, dass die Gesamtwettbewerbsfähigkeit unseres Währungsraums zu schwach für uns ist, dass wir das dadurch leisten können, eben einfach auf diesen Discount-Prozess zu setzen, während umgekehrt Länder wie die Schweiz in der Rolle sind, in der Deutschland vorher war, mit der starken D-Mark, da musste eben immer Produktivität steigern, um trotz der eigenen starken harten Währung noch exportfähig zu sein. Und das ist so ein bisschen das Rahmenumfeld, in dem sich die deutsche Industrie befindet. Auf der anderen Seite sehe ich in anderen Ländern, europäischen Ländern, gerade auch in vielen Ländern, die schwach waren, Osteuropa, aber auch Griechenland zum Beispiel, als kleines Land, durchaus Hoffnungszeichen, dass es da strukturelle und auch angebotsseitige Reformen gibt, die den Wirtschaftsstandort attraktiv machen. Griechenland will die 6-Tage-Woche einführen. Mhm. Das ist eine Sache, die...
Na, wir haben die 4-Tage-Woche.
Ja, eben, genau. Deutschland die 4-Tage-Woche. Also da kann man schon ein bisschen sehen, dass da ein bisschen sich die Tendenzen verschieben innerhalb Europas. Und von daher bin ich nicht für alle... gibt es durchaus attraktive Investitionsmöglichkeiten in Europa, musst du auch wissen, wo. Hm. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, dass sich die Faktoren dahingehend vielleicht ändern sollten, dass wir, ich sage jetzt mal plakativ, entbürokratisieren. Also ich erinnere mich noch an so eine Diskussion, wo sich dann die EU darüber Gedanken gemacht hat, was für Ölkännchen in irgendwelchen Restaurants auf dem Tisch stehen dürfen. Und auch gerade wir sind ja hier im hochregulatorischen Bereich als Banker oder als Banken und da merkt man halt auch, dass immer wieder neue Regulatorien kommt, die einfach einen enormen Verwaltungsaufwand erzeugen und sozusagen diese Produktivleistung so ein bisschen hinten anstehen lässt. Und ich glaube, dass das halt auch ein Punkt ist, der natürlich so als Nachstrahleffekt eben aus dem von dir beschriebenen Szenario herrührt. Das heißt, es war ja nicht wirklich viel zu regulieren. Also ich meine, es lief halt, die Gegebenheiten, die wir da hatten, die waren eben, haben so eine Art, ja, wie soll man sagen, Goldilocks-Szenario dargestellt, ne? Also eine günstige Energie, wie du gesagt hast, eben auch hohe Produktion, Export lief wie Hulle. Da hat man uns natürlich auch so ein bisschen die eigenen Probleme gemacht, wenn wir natürlich auch Know-how permanent nach außen exportieren, also sprich nach China exportieren, dass dieses Know-how da irgendwann mal Anwendung finden wird und die dann sozusagen zum Konkurrenz wird, das muss ja klar sein. Was aber gefehlt hat, ist, dass ja hier wieder neues Know-how entstanden ist. Es entsteht zwar, aber wird natürlich von diesen ganzen Bürokratiekram entsprechend eingedämmt. Und wer sich mal so ein bisschen auch den Spaß macht, mal hier und da vielleicht mal den ein oder anderen Intrapreneur-Podcast anhört, der weiß, wovon ich rede, weil selbst wenn du eben sagst, hey, hier, ich habe eine coole Idee, ich möchte einen Podcast, ein Unternehmen gründen und, oder auch einen Podcast, dann kriegst du gleich von der GEZ entsprechende Nachricht und darfst gleich erstmal was bezahlen, beziehungsweise hast du sofort als Jungunternehmer irgendwelche Verordnungen und dergleichen zu erfüllen, die für dich vielleicht gar nicht anwendbar sind, weil du noch gar nicht diese Größenordnung hast, die du aber sofort in dieser Größenordnung erfüllen musst, weil du eben in dem Segment tätig bist. Und das sind alles Dinge, die stark ausbremsend wirken und ich denke, natürlich auch einen unheimlichen starken Innovationsbremse einfach deuten. Das ist ja auch nicht umsonst, also ich glaube, ich habe mal die Zahl gehört, 200.000 Leistungsträger, nenne ich sie jetzt mal, verlassen Deutschland jedes Jahr, beziehungsweise gehen zumindest aus Deutschland raus in andere Länder wie die USA und Asien und bringen dort sozusagen ihren Gehirnschmalz entsprechend zur Arbeit oder zur Wallung. Und das ist natürlich ein Punkt, wo ich halt glaube, dass wir hier das größte Potenzial haben. Also sprich Schulbildung ist natürlich sehr, sehr langfristig gedacht, aber auch gerade eben die, die noch Lust haben und noch was machen wollen, die müssten eigentlich mehr unterstützt werden. Und dann würde natürlich auch im Endeffekt sowas entstehen, dass wir einfach sagen können, wir sind wieder international konkurrenzfähig und müssen auch keine Angst haben, in Anführungsstrichen Innovationen nach außen zu geben oder zu verlieren, weil ja immer wieder Neues nachkommt. Und ich glaube, das ist für mich aus meiner Sicht heraus der größte Faktor, der viel zu wenig beachtet wird, weil alles, was wir jetzt sehen, ob es jetzt dieser merkwürdige Autogipfel war oder was weiß ich für andere Geschichten, das wird nichts bringen. Also das kann gar nichts bringen, weil du im Endeffekt hier versuchst sozusagen der Rattenschar darüber Herr zu werden, dass du irgendwo ein paar Maiskrümel in die Ecke streust und sagst, okay, jetzt sehe ich ja ein paar von denen und weiß, wo sie sind, aber im Endeffekt wird man ja nicht Herr der Problematik darüber und das ist so ein bisschen der Punkt und ich glaube, dass man hier einfach ganz anders rangehen muss, also man muss einfach viel mehr die Förderung von neuen Innovationen, neuen Industrien, Entschlankung eben von Bürokratie eben zulassen, dann hat man im Endeffekt auch die Möglichkeit, glaube ich, international auch wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Und das gilt sowohl für Europa als auch für Deutschland aus meiner Sicht heraus. Na gut, aber egal.
Da sind wir einer Meinung.
Sehr schön, genau. Also wir haben hier sozusagen so ein kleines Maßnahmenpaket ungewollt zusammengeschnürt, weil wir das ja vorher nicht abgesprochen haben. Und ich denke, beides ergänzt sich eigentlich ganz gut. Kommen wir mal zu Teil 2. Da haben wir ein paar innovative Unternehmen bei. Vielleicht auch ein paar, die nicht so innovativ sind, werden wir sehen. Wird sich rausstellen. Da sprechen wir auf jeden Fall über ein paar schicke Unternehmen. Bleibt dran, wird sich lohnen. Bis gleich.
Bis gleich. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Come On, Ihrem Börsen-Podcast. Heute am 26. September nehmen wir auf, am 27. September werden Sie ihn hören können. Jetzt kommen wir zu Teil 2. Da haben wir einige innovative oder weniger innovative Unternehmen. Die Intel und Qualcomm haben etwas Schönes vor. Was können wir dazu sagen?
Ja, zumindest mal ein Gerücht, was in der letzten Woche aufgekommen ist, dass die angeschlagene Intel, also das heißt angeschlagen, die in der unpässlichen Situation befindliche Intel wahrscheinlich oder beziehungsweise Qualcomm Interesse haben könnte, an Teilen des Unternehmens sich zu beteiligen. Und das kam dann Freitagnachmittag auf, also für mich so ein klassisches Friday-Rumor-Ereignis, was man da so gesehen hat. Dass also hier Marktteilnehmer einfach nochmal so ein bisschen Drive zum Wochenende reinbringen wollten und das natürlich auch in der Tatsache, dass relativ hohe Short-Positionen da sind, dass das vollzogen werden würde, das war für mich eigentlich schon klar, dass das nicht der Fall ist, weil Qualcomm und Intel durch die beiden verschiedenen Positionierungen, also Intel ist ja sehr stark eben im PC-Bereich unterwegs und Qualcomm eben sehr stark im Bereich von Smartphones, wäre eine Situation entstanden, die der amerikanische Wettbewerbshüter oder die amerikanische Wettbewerbsaufsicht garantiert so hätte nicht durchgehen lassen. Man hätte nämlich auch noch ein anderes Problem gehabt. Es gibt ja in dem Halbleiterbereich so einige Absprachen zwischen den verschiedenen Unternehmen, wo die sich so jeweils tummeln, damit man eben quasi, also es ist jetzt keine Wettbewerbsabsprache, sondern tendenziell eher so eine Fokussierung auf die Geschäftsfelder und da würde man nämlich dann dadurch auch mit AMD meine ich im Endeffekt, in die Quere kommen, weil Qualcomm nämlich in dem Bereich eben auch tätig ist, in dem Intel, AMD tätig ist. Und wenn man sozusagen mit Intel zusammengeht, hätte man dahingehend dieses bestehende Agreement sozusagen verletzt und würde dann eben auch im PC-Bereich in diesem Sektor eben im Endeffekt tätig werden. Also ein bisschen komplexer die ganze Situation. Man hat es ja in den vergangenen Jahren schon mitbekommen, zum Beispiel als Broadcom VMware oder entsprechend Microsoft sich um die Akquisition von Activision Blizzard bemüht hatte. Das ist also kein Zuckerlecken. Also die meisten Mergers and Acquisition Aktivitäten, die gehen tatsächlich nicht vonstatten. Da habe ich mal von einem M&A-Banker gehört, dass so ungefähr 70-80%, also 7-8 Deals von auf 10 tatsächlich nicht stattfinden. Deswegen ist ja auch diese Strategie der Mergers and Acquisition Arbitrage ja auch so vielversprechend, weil eben, oder beziehungsweise auch sehr lukrativ für viele, weil eben, wie gesagt, einige von diesen Deals platzen. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich für Qualcomm so einfach auch von der finanziellen Seite ja umsetzbar gewesen wäre. Man darf nicht vergessen, das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 188 Milliarden, also ungefähr in dem Bereich. Intel immer noch 93, also hier wäre schon ordentlicher Brocken gewesen, den man hätte schlucken müssen. Das heißt also, ob man das in dieser Form so bewerkstelligt hätte, vor allen Dingen auch finanziert bekommen hätte, würde ich mal in Frage stellen. Wäre schwierig gewesen. Also man merkt schon viele, viele Wenn und Abers. Und von daher fand ich die Idee ganz kreativ, aber dass die wirklich umsetzbar ist, gerade bei einer Intel, das hätte ich so in dieser Form nicht für wahr gesehen. Also ganz spannend natürlich auch, welche man in dem Zusammenhang ein bisschen aktuelleren Bezug. Man sieht ja auch, dass es anders geht. Guckt man sich die Zahlen von Micron Technology zum Beispiel an, die ja gestern kam. Ein Unternehmen, was ja ähnlichen Nimbus hatte, so ein bisschen wie eine Intel, verstaubt und eher so ein bisschen in der Old-Technology-Bereich so angesiedelt, hat man eben gesehen, wie schnell der Konzern sich wirklich umgekrempelt hat. Ja, man hat also eine Umsatzsteigerung von 93% auf 7,75 Milliarden eben geschafft. Also allein dadurch, dass man einfach in diesen High-Bandwidth-Memory-Bereich wesentlich stärker fokussiert ist, schneller umgestellt hat, hätte Intel aus meiner Sicht daraus auch klappen können oder schaffen können, haben sie aber nicht geschafft und das wird Gründe haben. Und das wissen natürlich andere Unternehmen auch. Und deswegen schnallt man sich dann gerade aus Sicht einer Qualcomm nicht so einen Klotz ans Bein. Und also von daher, ja, denke ich mal, eher eine Sache, die ich nicht so relativ oder nicht als wirklich hoch wahrscheinlich gesehen habe. Wie siehst du die Sache?
Also aus Investorensicht würde ich auch sagen, die Intel würde ich jetzt weder von der Long- noch von der Short-Seite anfassen. Die sind vom Kurs-Gewinn-Verhältnis trotz ihrer relativ niedrigen Bewertung immer noch relativ teuer. Sie müssten einfach eine überzeugende Strategie vorlegen, wie sie ihre Produktions-, also ihre Foundry-Aktivitäten von ihren Entwicklungsaktivitäten trennen. Denn jetzt ist es ja im Grunde so, dass sie Kunden gewinnen wollen, deren Wettbewerber sie auf der anderen Seite sind. Und das ist natürlich strukturell schon eine schwierige Situation. Und ich sehe da gerade im Halbleiterbereich gibt es von bis so viele verschiedene Unternehmen, die ich attraktiv finde. Jetzt zum Beispiel hast du angesprochen eine Micron, Oldschool klassische Halbleiter, sehen aber sowohl charttechnisch als auch fundamental trotzdem sehr interessant aus. Jetzt haben wir jetzt einen Boden gefunden zu haben und finde ich auf jeden Fall interessanter als Investment als eine Intel. Und was jetzt das High-End-Segment angeführt von einer Nvidia, einer AMD oder einer Broadcom betrifft oder auch die reinen Foundry, die spezialisierte Foundry Taiwan Semiconductor, fände ich alle viel spannender als eine Intel. Von daher würde ich dann die alle mir eher angucken als eine Intel. Und auf der anderen Seite würde ich auch keine Put-Option schauen oder so, das auf eine Intel kaufen. Denn sobald eine Nachricht rauskommt, dass der CEO Gelsinger abgesägt wird, wird die Aktie zumindest erstmal vorübergehend wahrscheinlich nach oben schießen.
Also schon zu viel Negatives eingepreist.
Je nachdem, von welcher Sicht man aufguckt, ja. Also ja, fände ich uninteressant. Vielleicht dann eher eine Qualcomm selbst jetzt, wenn sie den Merger nicht macht.
Ja, na gut, wird auch wahrscheinlich so sein. Gucken wir mal auf ein nächstes Unternehmen. Zoom-Aktie konnte auch relativ gut zulegen in den letzten Tagen. Mhm. Siehst du die als zweiten Frühling oder eher so ein Strohfeuer, was mal kurz auflodert?
Zweiter Frühling wäre mir zumindest ein bisschen zu viel. Also wenn man sich über den Chart über mehrere Jahre von der Zoom-Video anguckt, dann sieht das im Grunde aus wie ein Hochgebirge, das 2020, zum zweiten Halbjahr 2020, den Gipfel erklommen hat, aber seitdem immer weiter nach unten geht. Und mittlerweile sind sie beim Kurs, der quasi unter dem Kurs von vor Ausbruch der Corona-Pandemie liegt. Sie haben also auch auf Sicht von 5 Jahren jetzt ein Minus von 14%. Und da ist natürlich die Frage, sind sie jetzt eine Value-Aktie und da kamen jetzt eben positive Zahlen raus, die am 22.08. die positiv waren. Die Aktie jetzt vorübergehend von 64 auf über 70 Dollar gestiegen, von 60 Dollar auf über 70 Dollar gestiegen, liegt jetzt gerade bei knapp 68 Dollar. Und das ist eben die Frage, ob das auf dem Niveau interessanter Einstieg ist. Sie sind zumindest nicht unattraktiv bewertet, also ein Forward-KGV bezogen auf die erwarteten Gewinne des nächsten Jahres von etwa 13, jetziges KGV sind 25, also kann durchaus interessant sein. Marktkapitalisierung 21 Milliarden beim Umsatz von 4,6 Milliarden und haben hier grundsätzlich ein Produkt anzubieten, das nachgefragt wird. Ich würde da erstmal abwarten, wie sich in den nächsten Wochen die Diskussion darum und auch die Kurse entwickeln. Sie sind sicherlich ein Unternehmen, das eine Zukunft haben kann, aber ich würde jetzt nicht mit Vollgas einsteigen, sondern allenfalls ein bisschen anknappern und testweise reingehen oder mir erstmal auf die Watchlist legen. Wie siehst du das? Bist du da bullischer?
Nee, eigentlich weniger. Also bei Zoom fand ich es damals schon problematisch, weil die mir einfach zu lange auf die Teamviewer gewartet haben und zu stark eben in ihrer Produktwelt da so festgehaftet waren. Da kam es natürlich so, wie es kommen musste. Microsoft mit Teams nachgelegt, Cisco mit Java noch wesentlich stärker rein. Also es kam von hier und da allen Ecken und Enden im Endeffekt Konkurrenzprodukte natürlich dann hochgeploppt, weil man einfach gemerkt hat, hey, ist ein neuer Markt. Und da konnte Zoom sich aus meiner Sicht heraus so als Plattform nicht so richtig loslegen. Ich hätte es halt cool gefunden, wenn die zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, einen Zusammenschluss mit Salesforce oder mit SAP gemacht hätten und man hätte das so integriert in dieser bestehenden Struktur-Software-Welt, wobei es natürlich auch nicht so easy ist, ist mir schon klar, aber das wäre halt so ein Add-on gewesen, wo ich wirklich gesagt hätte, okay, krass, das verstehe ich, dieses Konzept, also wie es im Endeffekt der Microsoft mit Teams gemacht hat, obwohl wer Teams nutzt, der, ja, okay, lassen wir das mal so stehen. Genau, der zweite Punkt ist der, dass Zoom...
Das Microsoft, also darf das jeder Einkäufer einkaufen.
Genau, die kennt sich halt mit allem aus, auch mit Viren und schlechter Technologie. genau. Nein, und bei Zoom ist natürlich auch so, dass, das kennen wir hier auch, viele Unternehmen Zoom einfach nicht nutzen dürfen, weil eben die Aufsetzung von Zoom problematisch ist, was Datenschutz, Angriffsmöglichkeiten darstellt. Also ich will es jetzt nicht schlecht drehen, aber es gibt halt einige Branchen, die dürfen mit Zoom im Endeffekt in dieser Form nicht arbeiten. Und das ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Showstopper. Und last but not least, was wir natürlich ganz klar sehen, ist einfach, dass der Boom im Homeoffice zu arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, wieder am Abklingen ist. Also der Trend, man sieht es ja, du bist ja auch 7 Tage die Woche hier in Quickborn, eben bei der Comdirect, hast drüben da bereits schon deine eigene Wohnung auch in deinem Büro eingerichtet. Der ist einfach da und dahingehend ist natürlich auch
Folge deinem Beispiel.
Genau, ja. Damit ist natürlich dann, genau, wir wohnen ja zusammen sozusagen hier auf 1000 Quadratmeter.
Dazu möchte ich mich nicht äußern.
Und genau, und dadurch ist natürlich die Frage einfach dann auch der Notwendigkeit von Zoom oder von so vielen Anbietern einfach natürlich gegeben. Das heißt einfach, dass viele auch sagen, okay, wir nutzen das schlichtweg nicht mehr in dieser Form wie eben noch vor 3-4 Jahren. Und dann relativiert sich das halt alles auch recht stark. Jetzt sieht man zwar, dass die Zahlen, die vorgelegt wurden, ein Ticken besser waren, als der Markt erwartet hat. Aber ich glaube auch, wir sehen ein schönes Beispiel dafür, dass einfach wieder für einige Bereiche, einige Unternehmen, man vergisst das immer in der aktuellen Hosse-Situation, in der sich ja die Märkte befinden, S&P auf neuen Allzeit-High, höchstgroßes Niveau, der DAX mit neuem Rekord. Es ziehen ja nicht alle Werte mit. Also es sind nicht alle Branchen mitgegangen. Und auch die Analysten sind nicht komplett für den kompletten amerikanischen Markt bullish. Die sehen nur die großen 7 Werte, die gehen nach oben. Vielleicht noch so einige Ölunternehmen und ein paar andere Hersteller, Versorger oder dergleichen, die eben jetzt von dem KI-Boom profitieren. Aber es zieht halt nicht alles mit nach oben. Das heißt, man hat schon auch eine gewisse Bearishness, also einen eher pessimistischen Ansatz bei vielen Branchen. Und aus meiner Sicht daraus war es eben auch bei Zoom so. Da hatte man ja einen Gewinn von 1,21, also 1,21,4 erwartet. 1,34 sind es dann geworden. Beziehungsweise 1,39 und damit hat man natürlich dann schon auch die Erwartungshaltung halt für getroffen. Also ich wäre hier auch eher vorsichtig, ich sehe da jetzt nicht wirklich ein Nonplusultra-Unternehmen, wo ich sagen würde, oh, must have, sondern eher eine Situation, wo ich eher an der Seitenlinie stehen bleiben würde.
So, dem will ich nicht widersprechen. Kommen wir zu einem anderen IT-Unternehmen, das zumindest, was den Chart der letzten 5 Jahre betrifft, deutlich erfreulicher aussieht, unsere deutsche SAP. Juhu. Das größte deutsche Unternehmen. Wird sich diese Horst fortsetzen können, trotz einiger negativer Meldungen von Untersuchungen des US-Justizministeriums?
Ja, gute Frage. Also ich sag mal so, die Vorwürfe sind schon heftig. Also hier geht es ja darum, dass man eben mit dem amerikanischen Unternehmen Carahsoft im Endeffekt Geschäfte gemacht hat. Er ist ein IT-Wiederverkäufer und zwar einer der größten Contractor. Also sprich, die kaufen dann zentral Software, IT, Hardware und so weiter ein und verkaufen die dann sozusagen als zentrale Sammelstelle an zum Beispiel Behörden, ans US-Militär, damit die halt nicht loslaufen müssen und überall dann im Endeffekt da lauterlose Struppen an der Hand haben, sondern nennt man eben einen Dienstleister, der das macht und der sorgt dann sozusagen dafür, dass diese Behörden ein SUSI-Sorglos-Paket bekommen oder einen Computer, wo eben SAP schon vorinstalliert ist und so weiter und so fort. So, soweit erstmal zur Vorgeschichte. Der Punkt ist, der jetzt hat das US-Justizministerium Untersuchungen angestellt und festgestellt, dass eben wohl Preisabsprachen bei dieser amerikanischen Gesellschaft Carahsoft stattgefunden haben sollen. Jetzt kann es bestenfalls so sein, dass man sagt, man hat in diesem Zuge SAP als Kunden von Carahsoft ebenfalls sozusagen natürlich dann eben ermittelt bzw. geschaut, ob denn da eine Preisabsprache stattgefunden hat. Also so ganz klar ist das nicht. Oder man hat schon tatsächlich einen dezidierten Beweis dafür, dass es denn so wäre. Das weiß, also das ist momentan noch komplett aus meiner Sicht heraus, beziehungsweise auch den Informationen, die ich habe, erstmal ungeklärt. Also man weiß nicht, ist das jetzt tatsächlich schon ein begründeter Verdacht, also dass da was stattgefunden haben soll. Das ist auf jeden Fall auf Carahsoft-Seite zumindest mal ergeben. Also die Justizbehörde ermittelt schon seit 2022. Ob es sich aber auf SAP mitbezieht, das weiß man halt noch nicht. Also es kann auch durchaus sein, dass ein anderer Kunde von Carahsoft dann sozusagen mit dem Unternehmen Preisabsprachen abgetroffen hat und SAP sozusagen eigentlich nur als Kunde von Carahsoft da jetzt mit reinläuft. Also das ist sozusagen, da gilt noch aus meiner Sicht heraus die Unschuldsvermutung und nichts Genaues weiß man nicht. Sollte es aber tatsächlich der Fall sein, dann Gnade tatsächlich, kann man sagen, Gott, SAP, welcher Gott auch immer, weil das kann dann wirklich unangenehm werden. Also gerade wenn man sich hier mit den US-Behörden, sprich US-Militär und so weiter da einlässt, dann kann das wirklich eine ganz, ganz teure Geschichte werden, wenn eben Preisabsprachen, also sprich die Übervorteilung von amerikanischen Behörden eben stattgefunden haben soll, dann kann das gerade in den USA sehr, sehr unangenehm und sehr teuer werden. Das geht dann mal schnell in die Milliarden auch unter Umständen, dass man eben zum einen den Profit, den man daraus erzielt hat, abschöpft und nochmal sozusagen eine Ohrfeige mitgibt, die ordentlich wehtun kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Spielarten, die möglich sind. Zumal man natürlich dann auch einfach in so ein Segment reinkommt oder in eine Region reinkommt, die von der Schadenssumme her schon sehr hoch ist und man kennt das amerikanische Rechtssystem oder auch noch nicht. Aber Anwälte bemessen sich da eben anhand der Schadenssumme. Also das heißt, die Kosten für einen Anwalt bemessen sich eben an dem, was dort verhandelt wird und nicht so wie hier, dass man sagt, man nimmt sich einen Anwalt und den zahlt man eben nach Anwalts- und Notarverordnung oder eben vereinbart mit dem bestimmten Stundensatz. Sondern da geht es eben um die Klagesumme und das kann dann schon sehr, sehr teuer werden. Also bei SAP wäre ich momentan vorsichtig, auch wenn ich mir den Chart insgesamt ansehe. Du hast ja bereits schon gesagt, Zugtier des DAX, finde ich schon ambitioniert bewertet, finde ich und nach wie vor, ja, ich würde mir vielleicht den Kursrücksetzer mal antun, würde die so ein bisschen auf die Watchlist nehmen, ist vielleicht eine interessante Einstiegsgelegenheit, wenn da so ein bisschen sich der Rauch und die Nebelschwaden gelegt haben. Dann könnten die wieder interessant werden, aber momentan sehe ich da ein Rechtsrisiko auf dem aktuellen Niveau, was man, glaube ich, also was ich persönlich nicht haben wollen würde. Hast du zugegriffen?
Ich habe jetzt nicht zugegriffen, tatsächlich. Ich habe jetzt bei der UBS gelesen, dass in einem vergleichbaren Fall der Konkurrent Oracle vor 13 Jahren 200 Millionen Dollar Strafe gezahlt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das einmal natürlich wegen der Inflation schon teuer mehr wird heutzutage. Ja. Und dann denke ich, muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu sagen, dass man dass die Ambition, sich mit den Schadensforderungen zu mäßigen für die US-Regierung bei US-amerikanischen Unternehmen sicherlich etwas größer ist als bei fremden Unternehmen. Ja. Also da ist der Protektionismus, spielt da doch da auch solche Themen mit rein. Also ist auf jeden Fall ein Risiko für die SAP. Also grundsätzlich beurteile ich die vom jetzigen Niveau immer nicht negativ, aber ist natürlich ein. Aber ich habe sie nicht, ich habe sie auf der erweiterten Watchlist, sagen wir mal so, und ich würde sie jetzt wegen dieser kurzfristigen Rücksetzer jetzt in den nächsten Wochen erstmal nicht kaufen wegen dieses Risikos.
Na gut, aber vielleicht hast du jetzt zugegriffen neben Herrn Kühne bei der Lufthansa. Ja, der Kranich kommt ja nicht so richtig aus dem Knick. Wann kommt wieder Rückenwind? Wann siehst du da die nächsten oder die wieder steigenden Kurse?
Die reichen also die gestiegenen Kurse jetzt in den letzten, im letzten Monat noch nicht. Also kurz zu machen, Fluggesellschaftsaktien gerade von solchen Premium-Anbietern sind für mich einfach das Trading-Vehikel und keine Investing. Also wenn man sich mal den Chart anguckt von der Lufthansa, auf ein Jahr, also auf 5 Jahre bezogen, verglichen mit von vor der Corona-Pandemie 40% im Minus. Einjahresperformance roundabout minus 23% in einem Unternehmen, das auf 5 Jahre und auf ein Jahr bei einem allgemeinen Aktienbullenmarkt negativ ist, zweistellig negativ ist, ist für mich grundsätzlich erstmal kommt nicht auf die Shortlist eines heißen Investings. Also ich würde grundsätzlich sagen, diese Premium-Anbieter sind gerade die europäischen, wo ja auch stark nationale Interessen mit eine Rolle spielen, dass man eben, dass jeder Staat eben seine eigene Brand haben möchte und das auch eine Frage der nationalen Eigenständigkeit ist, würde ich Fluggesellschaften, gerade diese Anbieter, nicht als Investment sehen. Wenn man das mal vergleicht, zum Beispiel mit der Ryanair, das ist eben ein ganz anderes Geschäftsmodell, die eben sehr speziell eben Low-Budget Flüge anbieten und das sehr stark monetarisieren. Die sind auf 5 Jahre über 60% gestiegen, auf 1 Jahr knapp im Plus und jetzt trotzdem auch im letzten Monat deutlich mit der Lufthansa stark angezogen und sehen von daher schon ein bisschen attraktiver aus, was aus Investing-Perspektive als die Lufthansa. Aber ich meine, wir haben ja keinen, bei gewissen Branchen muss man sich einfach sagen, man hat keinen Mangel an Investmentalternativen am Markt und ich muss nicht unbedingt in meinem Einzelaktienportfolio Fluggesellschaften haben.
Also, ja.
Das bin ich relativ kategorisch und die erste Fluggesellschaft, für die ich da mal was probiert habe, das war, glaube ich, Alaska Airlines, da wollten die Hawaiian kaufen und ich glaube, ich habe, wenn es Gewinne waren, die ich realisiert habe, waren es sehr geringe, aber ich glaube, es waren eher Verluste. Okay. Wie stehst du dazu?
Ja, Lufthansa ist natürlich insgesamt, ich bin da mal so ein bisschen hin und her gerissen. Das Problem ist natürlich, auf der einen Seite hat man unheimlich viele unabwägbare Risiken, Wetter, man hat Gewerkschaftsthemen, man hat Rohstoffthemen natürlich, also sprich Energieträger-Thematik, dann noch das zyklische Risiko zusätzlich mit drin. Und das sind natürlich alles Dinge, die überlappend wirklich dann massiv einwirken können, wie man jetzt bei der Lufthansa in den letzten Jahren gesehen hat, die aber natürlich dann auch so einen Nachhalleffekt da haben, wie man jetzt sieht. Das heißt, die Gewerkschaften scheren sich dann natürlich einen feuchten Kehricht darum, ob die Flieger jetzt nicht fliegen können, weil die Wetterlage doof ist, sondern da werden den Forderungen natürlich trotzdem durchgewunken oder versucht durchzusetzen durch Streiks, die dann im Anschluss noch kommen, also nach solchen Phasen. Und da ist man, wenn man eben Kunde von der Airline ist, weiß man eben auch, wo was da sozusagen dann natürlich wie ätzend und belastend das Ganze sein kann. Und die Airline hat ja an sich dann nichts mit so wirklich am Hut, sondern das sind natürlich alles so Gegebenheiten, die ergeben sich dann einfach auch ein Stück weit da draus. Und deswegen hast du schon recht, das ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite finde ich das Niveau schon interessant. Ist natürlich schon sehr, sehr niedrig im Verhältnis. Und wenn man sich den Chart auch mal ansieht, ist natürlich ein zyklisches Geschäft. Das muss man halt auch wissen. Lufthansa hat zum Beispiel einen sehr hohen Anteil an Frachtaufkommen. Das heißt, man ist ja auch ein Logistikunternehmen im weitesten Sinne. Also ich würde die nicht so hart immer nur mit Ryanair, EasyJet und Co. vergleichen wollen, sondern würde hier auch so mal so eine Hamburger Hafen oder eben andere Logistikkonzerne, DSV, so ein bisschen auch immer noch so sehen. Und da ist natürlich schon spannend, weil man immer so ein bisschen auch die Möglichkeit hat, auf Konjunkturzyklen eben entsprechend setzen zu können. Also wenn ich jetzt als Investor oder Investorin davon ausgehen würde, dass im nächsten Jahr in 2025 die Konjunktur in Europa wieder anspringt, dann ist eine Lufthansa natürlich interessant, weil man da diese doppelten Hebel hat. Also dann ist natürlich, ne, der Tourismus nimmt insgesamt zu, Flugkapazitäten werden ausgelastet und man hat auf der anderen Seite natürlich auch die konjunkturelle Karte, sprich den Logistikbereich, der zusätzlich nochmal nach oben trägt. Also das Ganze hat man zum Beispiel bei der Deutschen Post gesehen, die tragen ja nicht immer nur Briefe aus, sondern auch Pakete und da hat man eben auch, oder beziehungsweise sind ja auch ein Dienstleister, ein Logistiker und da sieht man so eine Effekte ähnlich. Also von daher, dahingehend finde ich es ganz spannend, weil eben ein Hebel da ist, aber dieser Hebel muss einem halt auch bewusst sein. Also wenn da eben nichts passiert, dann passiert auch mit dem Hebel nichts, beziehungsweise wenn eben was Negatives passiert, sieht man ja im Chart, dann wirkt der Hebel eben auch in die andere Richtung. Und dann kommen eben so eine Dinger, ne? Wenn es scheiße läuft, wird es meistens noch schlimmer. Das heißt, Wetter ist dann meistens noch doof und irgendwas anderes kommt, sodass dann meistens diese Cluster-Themen aufkommen und so ein Unternehmen in die Mangel nehmen können. Also von daher, das sollte ein Bewusstsein, das ist für mich jetzt kein Witwen- und Waisenpapier, wo ich sagen würde, hey, kaufen, Schlaftabletten legen, liegen lassen, à la Costolani, sondern eher ein Papier, wo ich sagen würde, als aktiver Investor, wenn ich ein Portfolio habe, weil ich wirklich proaktiv umschichte und entsprechend mir dann an den Gegebenheiten anpasse, dann kann man sich eine Lufthansa ansehen, aber nicht für jemand, der sagt, ich will jetzt mir Aktien kaufen, die 5 bis 10 Jahre liegen lassen. Da kann es tatsächlich sein, dass man die jetzt vielleicht günstig kauft, aber dann in 10 Jahren wieder zurück auf null ist. Warum auch immer irgendein Thema einfach da ist, dass man einfach dann nicht so gut dasteht.
Das meine ich mit Trading versus Investing.
Perfekt.
Kommen wir zu einer anderen Aktie, die zumindest ich wesentlich eher als Investing sehen würde oder zumindest in den letzten Jahren gesehen habe. ist die Apple-Aktie nach wie vor so spannend wie in den letzten 10, 20 Jahren?
Ja, die Unternehmen habe ich hier tatsächlich mit reingeschoben. Also ich muss sagen, bei Apple, da sehe ich momentan ja, so ein bisschen den Zenit erreicht. Ich meine, klar, jetzt ist es natürlich schwierig, du als Magianer hier bist ja wahrscheinlich zu Hause komplett ausgerüstet mit jeglichen Apple-Produkten, die es gibt. Du hast wahrscheinlich auch 5 Apple Vision Pro-Brillen im Auto liegen.
Eben halten wir und 1000 Quadratmeter Loftbüro mit angeschlossenem Wohnapartment. Und jetzt, ja gut.
Ja gut.
Aber lass deine Fantasie freien Lauf.
Genau, also von daher, genau, du hast ja gerade schon deine Wohnsituation sehr treffend beschrieben. Plus der goldenen Apple Watch, die du ja immer an Handgelenk trägst. Also von daher haben wir das Bild jetzt hier komplett.
Hermes-Armband.
Und Hermes-Armband, auch von Apple, genau. Nein. Ich denke, man merkt halt schon, das ist natürlich ein ganz klar brandgetriebenes Unternehmen. Mein Problem ist halt einfach, man hat hier natürlich einen Giganten, klar, 215 Millionen verkaufte Smartphones. Das ist natürlich schon mal eine Adresse und eine Ansage, die man da sozusagen hat. Aber was mir einfach bei Apple so ein bisschen auf den Keks geht und wirklich auch stört, ist einfach der Punkt, es ist überhaupt keine Innovation mehr da. Also seitdem man wirklich das, was man damals als nach dem Tod von Steve Jobs und dem Weggang aus dem Unternehmen natürlich dann auch befürchtet hatte, dass da so eine Art Innovationsstau eben passiert, der ist aus meiner Sicht heraus auch wirklich eingetreten. Also das muss man in der Retrospektive, finde ich, zumindest auch einfach zugeben können. Die iWatch, glaube ich, auch eher ist noch aus dieser Ära so abstrahlend, vielleicht noch als Ausgangsprodukte entstanden, aber seitdem kam halt wirklich nichts mehr. Also auch wichtige Trends sind einfach verpennt worden. Sprich, man hätte damals vor ein paar Jahren einfach auch so ein elektrifiziertes Auto rausbringen können. Da hatten alle drauf gehofft. Man hätte im Bereich der das Electronic Device Entertainment Sektor, sprich TV, nochmal was machen können. Da waren auch immer wieder Gerüchte im Markt. Man hat nichts gemacht. Also für mich so ein Unternehmen, wo man einfach zu wenig als Innovationstreiber wirkt, als sich viel mehr auf die Lorbeeren ausruht, die man eben in den letzten Jahrzehnten vor Tim Cook im Endeffekt erreicht hat. Und was man natürlich, klar, wenn man auf ein Unternehmen steht, was eben durch Bilanzkosmetik und durch erfinderische Bilanzierungsform eben in Form von Dividendenausschüttungen durch Aufnahme von Anleihen in Niedrigzinsphasen eben steht, dann ist es natürlich toll. Also dann hat man hier Unternehmen, was es wirklich kann. Also die ganze Klaviatur von Aktienrückkaufen, um das KGV niedrig zu halten, wie gesagt, bis über Refinanzierung von Dividendenausschüttung durch Anleiheemissionen, hat man natürlich ein Unternehmen, was in der Hinsicht zumindest mal, also was den Finanzmarkt angeht, innovativ ist. Also ich will hier gar nicht jetzt so ketzerisch oder zu negativ bei Apple wirken, aber mir fehlt hier wirklich so dieser Bissreflex, dass ich so sagen würde, also wie so bei einer Nvidia, da warte ich einfach, die werden in den kommenden 2 Jahren bringen, die irgendeinen heißen Scheiß raus, wo jeder sagt, ey, das gibt's doch gar nicht. Also das ist so das, ja, was man bei Apple, finde ich, in den letzten Jahren einfach erwartet hat und was nicht gekommen ist. Also auch bei der Vision Pro dachte ich, okay, jetzt könnten sie mich vielleicht ein bisschen gecatcht haben, aber wer erinnert sich jetzt noch daran? Das Ding ist jetzt, glaube ich, seit einem Jahr im Markt, nichts ist passiert, man hat nichts so richtig rausgerollt und irgendwie versucht, das weiter nach vorne zu bringen oder da irgendwie eine Produktwelt drum geschaffen oder so. Und das sind alles so Sachen, die ich einfach bei Apple anders erlebt habe vor tatsächlich über 10 Jahren, also auch gesehen habe natürlich. Und wo ich so gedacht habe, okay, ja stimmt, das ist einfach ein Innovationstreiber, geiler Scheiß, ja, wenn die rauskommen bei der nächsten Produkt. Ich kann mich noch dran entsinnen, wenn die einen Produktday hatten, da hat die Börse 4 Wochen vorher schon wirklich gesprochen und Spekulationen angestellt und das Unternehmen hat es gepackt, das noch zu übertreffen. Ja, jetzt ist es so, der Product Day, der läuft mal so irgendwie vorbei. Ach, er stimmt, ist ja morgen. Ach nee, der war ja gestern schon. Dann liest man mal kurz rein und dann war da nichts, außer dass irgendwie eine 4. Kamera da ist und eine 3. nicht mehr oder die jetzt nicht mehr untereinander, sondern nebeneinander sind und ja, in sich eigentlich da nicht wirklich viel tut. Also das ist so ein bisschen der Punkt und deswegen, denke mal, ich würde Apple immer so einkategorisieren, das ist für mich jetzt so ein Urgestein der amerikanischen Technologielandschaft, wenn man natürlich im Endeffekt dort investieren will, wenn man jetzt zum Beispiel Anfänger ist und so ein bisschen Feeling mal dafür haben will, dann ist es ein Unternehmen, klar, als Basisinvestment ist es immer noch gut, die haben einen unheimlich hohen Cashflow, der generiert wird und so weiter und so fort, aber wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich ein innovatives Unternehmen haben und wirklich eins, wo man sagt, oh, da ist noch richtig Power drin, würde ich auf ein anderes Unternehmen setzen, dann würde ich nicht auf Apple gehen, sondern würde ich vielleicht sogar ganz keckendreist eher auf eine Samsung setzen, weil da gefällt es mir besser, die haben diese klappbaren Displays, die machen die KI-Integration in den Geräten irgendwie smarter und smoother, also da ist mehr Power drin. Wie siehst du die?
Da würden dann ja auch Google ganz stark mit profitieren, weil das dann ja ein Android-Telefon wäre.
Zum Beispiel. Also,
ich glaube schon, dass sie als Consumer-Produkt nach wie vor Cutting-Edge sind und wirklich schon eine Marktstellung haben. Sie haben im Grunde von den 5 Milliarden oder 6 Milliarden Menschen auf der Erde, die ein Mobiltelefon haben, haben sie eben die 1 Milliarde der Wohlhabendsten bei sich und haben da natürlich da immer an gewisser Weise an der Quelle, um bei anderen die Hand aufzuhalten, über den App-Shop und so weiter. Man sieht aber schon, da stimme ich dir auch zu, dass es eben von einem Business Management gar nicht von einem Entrepreneur geleitet wird. Die anderen großen Silicon Valley Unternehmen werden von Entrepreneuren geleitet, von Technikern und IT-Lern, die Visionen haben, und Tim Cook war eben immer der Businessman im Hintergrund. Da sieht man dann auch dieses Financial Engineering, das treibt er zur Perfektion. Wir Älteren erinnern uns auch an Jack Walsh bei General Electric, der da der Held der Wall Street war in den 90er Jahren.
Neutron Mike, nein, Neutron Jack.
Ja, genau. der Financial Engineering und den Kursanstieg der General Electric in den 90ern da in Perfektion beherrscht hat, was dann am Ende nicht besonders nachhaltig war. Aber soweit denke ich, dem würde ich jetzt Tim Cook nicht vergleichen, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, dass es eben ein sehr gutes Unternehmen ist, ein Standardunternehmen, das man im Depot hat, das zur Unternehmenswelt gehört, das auch Sachen produziert, die jeder kennt, und starkes Konsumentenunternehmen, aber sie sind eben nicht so diese Wow-Effekt-Unternehmen wie eine Nvidia und wie man es einer Amazon oder einer Microsoft vielleicht irgendwann auch wieder einer Alphabet zutraut.
Hm. Also. Nee, das ist recht. Also im Endeffekt, ja, gut zusammengefasst, genau, was ich gerade in 20 Minuten erklärt habe. Quatsch. Nein.
Zusammengefasst, ich war zu langweilig.
So, gucken wir auf das nächste Unternehmen, auf Siemens Healthineers. Jetzt kommen so ein bisschen wieder, habe ich so den Eindruck, defensive Branchen nach vorne. Wir haben sehen seit einigen Tagen Sartorius im Plus, die Siemens Healthineers ebenfalls immer wieder auf der Gewinnerliste. Sind das so interessante Branchen für dich zum Jahresende, so defensive, namentliche Siemens Healthineers? Oder würdest du sagen, nee, volle Lotte, Beta ist gesucht, also sprich die Infineons dieser Welt, SAPs und Hauptsache, da bewegt sich was?
Ja, alles was Healthcare betrifft, da habe ich mir im Laufe dieses Jahres auch schon ein paar Mal, oder im Laufe der letzten 2 Jahre im Grunde schon ein paar Mal die Finger verbrannt. Man sagte immer, da ist so viel Value drin, sowohl was Medikamentenhersteller als auch was Device-Hersteller, wo ich die Siemens Health sehen würde, oder auch die Krankenversicherungen, die man im weitesten Sinne in den USA ja auch dazu zählen kann. Und da gibt es sehr viele Unternehmen, die sich zumindest eher als Value Trap entwickelt haben und wirklich nicht gut entwickelt haben. Die Siemens Health sehe ich eigentlich fundamental ganz gut. Sie sind zwar nicht gerade billig, sie haben eine Marktkapitalisierung von 57 Milliarden Euro, Umsatz von etwa 2023, 22 Milliarden Euro, ein KGV jetzt auch bezogen auf die letzten Gewinne von 40, das ist schon nicht besonders günstig, aber sind schon an sich ein interessantes Unternehmen, konnten jetzt in den letzten Tagen auch ein bisschen aufholen. Ich würde aber, also ich denke mal, solche Unternehmen kann man sicherlich auch als Beimischung nutzen. Und auch so das direkte Pendant in den USA, wo wir zufällig über GE gesprochen haben gerade. GE ist hier ähnlich wie Siemens auch ein Konzern, der seine Mischkonzernstruktur in den letzten Jahren aufgelöst hat und dann parallel zu der Siemens Healthineers, parallel zu der Siemens Energy, auch Energy- und Gesundheitstechnik-Töchter an den Markt gebracht hat. Das, wenn man so die Siemens Healthineers dann mit der GE Healthcare Technologies vergleicht, dann ist die GE Healthcare ein bisschen günstiger, hat sich auch jetzt seit dem Börsengang recht gut entwickelt. Und auch stärker entwickelt, und vielleicht würde ich da tatsächlich eher auf die GE Healthcare gehen. Grundsätzlich denke ich, aber die Siemens Health ist an sich kein schlechtes Unternehmen. Grundsätzlich denke ich aber, da muss man erstmal warten, bis ein bisschen die Branche wieder ein bisschen Momentum bekommt, sowohl was Pharma betrifft, als auch was den übrigen Healthcare-Bereich betrifft. Wenn man sich so anguckt, was in den letzten Jahren gelaufen ist, abgesehen von kleinen Mini-Pharma-Butzen, die gerade mal Glück hatten mit einem Hotshot, der dann bei einem Medikament durch die Decke gegangen ist, vorübergehend sah es bei BioNTech ja so aus, sieht man im Pharmabereich im Grunde nur Eli Lilly und Novo Nordisk, die den ganzen Markt aufgefressen haben, die wirklich gute, tolle Investments waren in den letzten Jahren, während sonst alles ein bisschen brach da liegt. Auch Unternehmen, die wesentlich günstiger sind im Healthcare-Bereich. Von daher würde ich da, wenn dann vorsichtig reingehen. Grundsätzlich sehe ich die Siemens Health als grundsolides, ordentliches Unternehmen. Da kann man investieren. Aber es gibt, glaube ich, im Moment heißere Branchen, noch heißere Unternehmen. Wie siehst du das?
Ja gut, also klar, wenn man heiße Unternehmen sucht, dann ist man sicherlich im Gesundheitssektor nicht richtig aufgehoben. Also
wie gesagt, bei Eli Lilly und Novo Nordisk.
Ja, ja, nee, klar. Das ist natürlich ja aufgrund der Positionierung eben in dem Bereich der Abnehmspritzen beziehungsweise natürlich dann Insulin, hat man eben so eine Art Monopolstellung oder Oligopolstellung eben geschaffen, wo wir natürlich beide oder die Unternehmen davon profitieren können. Wobei man sagen muss, Siemens Healthineers, jetzt ist, glaube ich, in vielen Bereichen der bildgebenden Diagnostik ebenfalls quasi Monopolist. Also zumindest hatte ich da mal so noch ein paar Sachen zugehört. Ich glaube, wenn man auch so mal mit offenen Ohren vielleicht bei dem nächsten, oder offenen Augen beim nächsten Arztbesuch mal durch die Praxis läuft, wird man viele Geräte von Siemens finden. Also auch gerade bei Zahnärzten und so ist wohl der Fall, dass die da sehr stark vertreten sind. Auch eben, wie gesagt, bildgebend, sprich Röntgen und so weiter, Radiologie und alles, was so Sensorik, also sprich in dieser Untersuchungstechnologie eben zu tun hat. Also jetzt natürlich interessant, KI, klar, KI-gestützte Bildgebung, sollen bei Siemens Healthineers jetzt zukünftig auch eine wesentliche Rolle spielen. Das könnte noch so einen kleinen Kicker geben, wobei natürlich sind das keine Unternehmen, wo man sagt, okay, die werden jetzt irgendwie 100% Gewinn- und Umsatzwachstum verzeichnen, sondern das sind alles Unternehmen, die bewegen sich so im hohen einstelligen Umsatzwachstumsbereich, weil es natürlich auch ein sehr träger Markt ist insgesamt, ein sehr schwieriger Markt. Du hast bereits gesagt, da sind natürlich die Who is Who dieser Welt, also ob es die GEs und entsprechend natürlich auch andere Konzerne sind, die sich dort eben auch tummeln und ihre Produkte an den Mann und an die Frau der Ärzte und Ärztinnen bringen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich finde die aber also generell ganz spannend, weil man immer die Möglichkeit hat, trotzdem in dem DAX 40 investiert zu sein, aber eben nicht so massiv eben auf Wachstum getrimmt, sondern eben eher ein bisschen defensiver, also klar defensiver, da kommt ja der Name halt auch. Das heißt also schon, dass man so ein bisschen auch einen entschleunigenden Part eben in sein Depot reinbringen kann und trotzdem die Möglichkeit hat, sozusagen in deutschen Werten investiert zu sein. Deswegen Siemens hält sie ja schon spannend. Ich finde die jetzt auch, sage ich mal, von der Bewertung eigentlich ganz originell, aber wie gesagt, man muss da so ein bisschen seine Kursfantasien zügeln, weil die werden sicherlich nicht erfüllt werden. Also eine Verdopplung sehe ich jetzt bei den Aktien nicht, es sei denn, es würde nochmal eine Pandemie kommen und man braucht Schnelltests, dann werden die natürlich entsprechend davon profitieren, aber ansonsten denke ich mal, war es das erstmal soweit. Also das ist ein durchaus solides Unternehmen, klar, weil es als Depotbeimischung halt durchaus interessant. Ja, damit sind wir durch mit Teil 2.
Juli. Kommen wir zu Teil 3.
Genau, Teil 3, Makro-Mikrodaten und mal sehen, was uns Dirk da so Schönes mitgebracht hat. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On und wir gehen jetzt hier in das Number Crunchen rein und haben natürlich ein paar Daten für die kommende Woche vorbereitet. Dirk, welche Daten stehen denn bei dir auf der Makroebene, sprich also auf der volkswirtschaftlichen Ebene, für dich in der kommenden Handelswoche, sprich ab dem 30. auf der Agenda?
Das ist eine schöne Woche, weil es ja jeden Tag ein bisschen was gibt. Also Montag fängt schon stark an, gerade aus China, entscheidende wichtige Daten, PMI, Produktionsdaten zur Wirtschaftsstimmung, sowohl aus dem Dienstleistungs- als auch aus dem Produktionsgewerbe, deutsche Einzelhandelszahlen, Verbraucherpreisindex aus Deutschland und abends die Fed-Chef Powell-Rede.
Obwohl die schon gescriptet ist, da weiß man wohl schon, was der sagen wird.
Du hast natürlich Internas, aber...
Achso, oh, ups.
Die Frage ist dann, welche Akzentsetzungen da noch weiterkommen. Dann die Dienstag aus Japan, morgens der Tankan-Index, dann die Eurozone-Verbraucherpreise, die wir am Montag vor, wie gesagt, aus Deutschland schon haben, aus den USA, ISM, verarbeitendes Gewerbe, Mittwoch, ADP-Beschäftigungsdaten aus den USA, Donnerstag ISM aus den USA und Freitag wieder aus den USA, durchschnittliche Stundenlöhne und Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, also Arbeitsmarktdaten, die haben sukzessive ein bisschen die Erwartungen des weiteren Vorgehens der US-Fed befüttern werden. Also es kommt jeden Tag ein bisschen was, jeden Tag ein bisschen Fundamentaldaten, die den Börsen mit ein bisschen Futter für Diskussionen und Spekulationen geben. Und Ja, also da eine durchschnittliche Woche, wo keine große Fettentscheidung ansteht, aber viele Basisdaten, die dann entscheidend sind, wenn man davon ausgeht, dass die Notenbanken, wie man so schön heißt, data-driven sind und ihre anstehenden Zinsentscheidungen und Notenbankentscheidungen von den Daten abhängig machen, die da eben sukzessive reinflattern.
Ja, das Ganze wird noch flankiert, du hast es schon gesagt. Powell, also Fed-Vorsitzender Powell, redet am Montag, aber das Ganze wird tatsächlich noch flankiert von etlichen anderen Redebeiträgen im Laufe der Woche. Also, sprich zum Beispiel Bostich, Cook, Barkin, Collins, wen habe ich noch gesehen hier? Dann, also, es sind Williams, genau, John Williams spricht noch. Also, es kommen einige Äußerungen, die wesentlich dann interessanter sind, weil man immer diese Gemengelage, also so ein Lager, so ein Board ist ja sozusagen immer von den Falken und von den Tauben dominiert. Das heißt, die einen wollen dann eben eher eine restriktivere Zins- und Geldmarktpolitik, die andere wollen eben eher eine expansivere oder eine lockerere. Und jeweils die Vertreter ist natürlich immer ganz spannend, wenn die dann sozusagen so mal entsprechend ihre Redebeiträge haben, dann merkt man ja, was tönt denn da so durch? Also, was für eine Färbung hat denn deren Meinung, deren Redebeitrag und worauf achten sie denn? Und das in der Gesamtgemengelage ist ganz spannend. Das heißt, das ist durchaus mal ganz interessant, in der nächsten Woche nicht nur auf die Daten insgesamt, die du jetzt gerade hier gesagt hast, zu schauen, sondern auch nochmal so,
Stumpf runtergebetet.
genau, sondern die man eben insgesamt dann sammelt. Ne? Also, sich wirklich mal so ein bisschen auch mal abends mal hinsetzen, mal gucken, okay, was haben die jetzt gesagt? Also einfach bei Google mal eingeben und dann kommen ja im Endeffekt diese Beiträge und dann sieht man, wo gucken die drauf? Arbeitsmarkt, eher Inflationsentwicklung, Konjunkturentwicklung, Immobiliensektor, whatever. Und das ist halt immer ganz spannend. Gucken wir mal auf die Mikroseite. Welche Unternehmen, jetzt kannst du ja mal sozusagen dein Geheimnis, die lüften, die Schatulle öffnen, welches dieser Unternehmen in der nächsten Woche auf deinen großen Fokus ja, hoffen darf?
Die FinLab AG natürlich. Nein, im Ernst.
Dachte Artico.
wir werden nächste Woche relativ wenig relevante Quartalszahlen haben, weil eben die Quartalsberichtssaison vorbei ist. Das mit Abstand größte Unternehmen, das nächste Woche ansteht, ist die Nike am 1.10. Das wird ein richtiges Dickschiff und wird einiges über den Konsumenten sagen, auch darüber, wie Nike selber aufgestellt ist. Also Nike hat ja strukturell einige Probleme in letzter Zeit gehabt. Es ist auch von der Konkurrenzsituation da sehr schwierig aufgestellt, weil mit den Marken von Deckers, also die Hooker zum Beispiel und der On aus der Schweiz, die gerade in ihrem Kerngeschäft der Schuhe stark Konkurrenz haben, sind bei den Jungen nicht mehr so angesagt, die Jordans und was es da sonst noch alles gibt. Wir Gen Xer finden die natürlich nach wie vor ganz toll. Le Dernier Cri oder La Dernière Cri, wie auch immer das heißt. Und aber im Ernst, da haben die natürlich schon einige Probleme. Sie haben jetzt einen neuen CEO bekommen, also beziehungsweise ihren ehemaligen
Den
CEO,
alten
der
neu.
wieder eingesetzt wurde, was von der Börse erst bejubelt wurde. Aber da muss er natürlich auch erstmal zeigen, ob er das, was er früher produziert hat, nach wie vor kann.
Ja.
Und ja, es wird sicherlich interessiert betrachtet werden. Dann, was sonst also in der zweiten Reihe noch interessant sein kann die Carnival Corp sein, am Montag schon, die kann ein bisschen was über Tourismus aussagen. Auch ein großer Kreuzfahrtkonzern, Tourismuskonzern. McCormick, Paycheck, das ist HR-Software. Die können vielleicht ein bisschen was über Betriebssystemsoftware aussagen. JD Sports, nicht zu verwechseln mit der chinesischen JD. Das ist auch Discretionaries, also Kleidungskonsum. Constellation Brands, das ist das, was für dich die Spiritosen von LVMH sind die
Sind für
normalen,
dich die vom Konzern.
für die normalen Stammtische, die Produkte von Constellation Brands, also ein Alkoholikerhersteller. Interessant zu sehen, also bei Alkoholikerherstellern sieht man noch nicht das Phänomen, das man bei Tabakherstellern sieht, die im Kurs immer weiter sinken und das durch eine exorbitant hohe Dividende ausgleichen müssen, um nach wie vor für Investoren attraktiv zu sein. Also
Gesoffen wird immer.
gesoffen wird nach wie vor, genau. Und das auch schichtenunspezifisch, unabhängig. Tesco, das ist so ein bisschen ja, einfacher Einzelhandel in den UK-based, kann auch ein bisschen was über den Konsumenten aussagen. Das sind so die relevanten Unternehmen, die ich sehen würde nächste Woche.
Ja,
Welche ja, habe ich vergessen?
Nee, alles gut. Genau, es sind ja nicht so viele. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man sich darauf vorbereitet, dann sieht man natürlich, fallen so ein Unternehmen wie Nike sofort auf oder eben auch eine Carnival. Aber wenn man dann so genau hinschaut, wie jetzt gerade, währenddessen du das so also vorgetragen hast, genau, da sind mir auch die Paychecks aufgefallen. Da dachte ich, okay, könnte auch interessant sein. Oder die Constellation Brands, wo man eben dann auch denkt, ja, okay, stimmt. Also von daher immer mal sehen, dass man so eine Liste mal auch unter vielleicht nicht nur dem Fokus, den man selber hat, immer durchgeht und sagt, okay, mich interessiert jetzt ein Nike, sondern dass man dann eben nochmal guckt und überlegt, okay, welches Unternehmen kann denn Auskunft über eine Branche geben oder generell natürlich auch über das konjunkturelle Umfeld und so, und dass man das mal ein bisschen öffnet. Vielleicht hat man die Aktie natürlich nicht selber im Depot, aber dann eben sozusagen zusätzliche Informationen, die einfach dann für mögliche Anlageentscheidungen ganz wichtig sind. Aber deswegen nochmal vielen Dank für die ganzen Ausführungen gerade. Und damit sind wir durch, lieber Dirk.
Subi.
Ja, bedanke mich, dass du dabei warst. Genau. Schön für deine ganzen vielen Informationen, Vorbereitungen.
Ich danke dir.
Aufarbeitung aller Daten, die es so gibt. Genau. Und für natürlich die neuesten Fashion-Trends und Tipps.
Die Fashion-Trends geht doch immer von dir.
Na gut, in diesem Sinne lassen wir es so stehen und wir freuen uns auf die nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid, und wünschen euch natürlich schon mal ein schönes Wochenende für all diejenigen, die das jetzt hier Samstag, Sonntag, wann auch immer hören. Alle die, die in der kommenden Woche das hören, ihr habt hoffentlich ein schönes Wochenende gehabt. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag. Bis dann, macht's gut.
Bis dann.